Breitband-Topic.
Kollege Christian Konradi, du alter Checker, kennst du dieses Emoticon, das so die Arme nach oben hält, den Kopf schief legt und so ein bisschen ratlos schräg
so ein
dabei
so,
guckt?
Dazu das Geräusch wahrscheinlich macht, ne? Du meinst den Shrug. Vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, unsere Kollegin Vera Linz wird den auch mal gleich twittern. @breitband, können Sie den sehen. Warum fragst du eigentlich?
Ja, weil ich finde, dass dieser Shrug oder auch Shruggy, wenn man ihn besonders lieb hat, ganz gut die zwischenzeitlich auftretenden Erschöpfungsmomente in Anbetracht der aktuellen weltpolitischen Lage symbolisiert. Also die EU wackelt total, Terrorismus herrscht, die USA hat eine seltsame Wahlentscheidung zu treffen, Österreich auch zum zweiten Mal, wie wir jetzt wissen. Und natürlich steht über alledem der Brexit.
Tja, man kann tatsächlich sagen, dass dieses Gefühl vorherrscht, alles entgleitet irgendwie. Wobei, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Gefühl, denn das würde ja bedeuten, man muss nach mehr Kontrolle suchen. Und genau damit haben ja die Brexit-Befürworter geworben, mit der Kontrolle, die es wieder zurückzuholen gilt.
Und dazu hat auch der Journalist Hans Hütt was gesagt, und zwar überraschenderweise in dieser Sendung in Breitband vor einer Woche. Vielleicht können wir das mal ganz kurz zurückspulen.
Na klar,
oder?
Können wir das. Hier also der Ton.
Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, gewinnt die Kontrolle zurück, könnte man sich natürlich fragen, wo hast denn du in deinem Leben noch Kontrolle? Über wen? Über was? Oder wo erlebst du dich unter Kontrolle gestellt? Und da sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Mit anderen Worten, es wird psychologisch an Instinkte appelliert. Diese Instinkte sind so konfektioniert, dass man darin einen psychologischen Anreiz, ja natürlich will ich Kontrolle zurück, am Werk sehen kann, der zumindest auf einer symbolischen Ebene dann die Wähler in die Lage versetzt, ja jetzt nehme ich Kontrolle zurück, auch wenn sie Kontrollverlust leidende Subjekte sind.
Das sagte also Hans Hütt in unserer Sendung in der vergangenen Woche, und es hat uns in dieser Woche wiederum beschäftigt in der Redaktion, diese Art von Kontrollverlust. Denn da gibt es ja doch einen Widerspruch, also Renationalisierungstendenzen in der analogen, in der politischen Welt und dagegen das weltumspannende Internet, das uns die ganze Zeit das Gefühl gibt, wir sind eigentlich doch überall und vor allem mit allen verbunden.
Tja, und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man unter diesen widersprüchlichen Umständen politische Debatten überhaupt strukturieren und organisieren, und was heißt Kontrolle in einer digital vernetzten Welt heute überhaupt noch?
Unser Gesprächspartner war Roberto Simanowski zu diesem Thema, Professor of Media Studies and Digital Humanities City an der Universität Hongkong und Autor des Buches Die Facebook-Gesellschaft. Ich wollte zuerst von ihm wissen, welche Arten von Kontrollverlust wir denn gerade erleben.
Ich würde schon sagen, ich würde das als zwei Modernisierungsphänomene sehen, die Globalisierung und die Digitalisierung. Die können beide nicht voneinander getrennt werden. Globalisierung basiert zum Großteil auf digitalen Kommunikationsformen. Aber wir können trotzdem beide unterschiedlich wahrnehmen. Und wie Sie sagen, gegen die Globalisierung gibt es zunehmend Widerstand. Nicht nur den Brexit, sondern auch andere Phänomene, der Erfolg der AfD und eben des Präsidentschaftskandidaten Trump zeigen das, dass konservative Bewegungen da erfolgreich sind. Gegen die Digitalisierung gibt es wiederum kaum Widerstand. Die findet als stille Revolution statt, die uns eigentlich jeden Tag mit neuen Tatsachen konfrontiert. Und es ist erstaunlich, dass sich da weniger Unmut gegen diese Entwicklung richtet. Hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass man eben in der Technologie, die Technologie nicht wirklich als einen Argumentationspartner und als Diskussionsgegner wahrnehmen kann.
Ich würde aber gerne nochmal bei dieser politischen Komponente bleiben, denn ein Aspekt, der sich auch verändert hat, sind, dass es nicht nur diese analoge Welt gibt mit den Renationalisierungstendenzen, die der digitalen Welt entgegensteht, die zumindest noch ganz groß als Überschrift hat, wir sind grenzenlos, wir können überall hin kommunizieren. Sind das Ergänzungen im Moment auf der Widerstandsebene, die man gegen politische Systeme haben kann? Oder sind es dann doch Proteste und Widerstandsbewegungen, die sich ganz unterschiedlich abspielen und deswegen auch gar keine gleiche Konsequenz oder Folge und Veränderungspotenzial haben können?
Also ich würde erst einmal sagen, dass es Ergänzungsformen sind für die Organisation zum Beispiel. Ist das Internet sehr gut und die mobilen Kommunikationsformen. Man kann sich viel leichter organisieren, viel spontaner zusammenkommen. Und das ist auch das, was die Bewegungen jetzt, die politischen Bewegungen auszeichnet. Also es ist eine hierarchielose Organisation. Das Problem dabei ist allerdings auch, dass man weniger involviert ist und sich weniger in dieser Hierarchie hineinbegibt und in das, was sie eigentlich verkörpert. Die Frage ist, wie viele sich ernsthaft damit beschäftigen. Und gerade was die politische Diskussion betrifft, denke ich, dass die Medien im Internet oder dann auch in den sozialen Netzwerken, dass die kommunikative Umgebung für Diskussion, für politische Diskussion, nicht die ist, die eine politische Auseinandersetzung braucht. Das heißt, dass wir keine reflexive Welt- oder Selbstwahrnehmung praktizieren. Schon gar nicht, wenn ohnehin die Kommunikation immer stärker visualisiert wird und wir statt das, was uns passiert, zu beschreiben und begrifflich zu fassen, also sprachlich und damit reflexiv, stattdessen einfach fotografieren und als Bildmaterial oder gar als Videomaterial austauschen. Diese Haltung, diese Kommunikation, die jetzt erstmal gar nicht politisch sein muss, die führt aber dazu, dass wir immer weniger diese reflexive Kommunikation, diese Selbstreflexion und Weltreflexion praktizieren. Und das ist natürlich keine gute Grundlage dann auch für ein politisches Bewusstsein.
Wenn Sie sagen, das ist auf jeden Fall ein Problem für die politische Kultur, wie könnte man dem entgegenwirken?
Ja, also natürlich darf man es nicht hinnehmen. Die Frage ist immer, welche Möglichkeiten man hat, gegen den Strom zu schwimmen. Da bin ich ein bisschen pessimistischer als andere, weil ich glaube, dass die Medien fast eine eigene Agenda haben, der wir uns nur bedingt in den Weg stellen können. Also als Neil Postman vor 30 Jahren in seinem Buch »Wir amüsieren uns zu Tode« das Fernsehen als Unterhaltungsmedium kritisierte. Da sagte man auch, es kommt darauf an, was für Sendungen wir eben im Fernsehen bringen. Aber wenn Sie schauen, was jetzt passiert 30 Jahre danach, es ist kein Zufall, dass nun gerade in den USA ein Präsidentschaftskandidat der Republikaner der erfolgreichste ist, der eben auch der Beste im Fernsehen ist, der beste Entertainer ist. Also die Medien bringen mit sich eine Botschaft, die sie durchsetzen und der wir uns nur bedingt entziehen können. Das ist erstmal mein pessimistischer Blick darauf. Aber was man tun kann, ist auf jeden Fall dieses Reflektieren. Das heißt, das könnte konkret heißen, dass man vielleicht alternative soziale Netzwerke schafft, wo man auch mal längere Texte schreiben muss, vielleicht wo man gar kein Bild senden kann, ohne auch das Bild beschreiben zu müssen. Also dass man all diese Formen, die mit der reflexiven Kommunikationsform zu tun haben, dass man die fördert.
Trotzdem muss ich nochmal diese Zukunftsfrage stellen. Was heißt denn all das, was wir gerade besprechen? Also braucht man eine andere Art der Medienkompetenz, damit man aus den Filterbubbles rauskommt, damit es wieder möglich ist, einen politischen Widerstand zu organisieren, weil Leute da sind, die wirklich Themen und Haltungen von beiden Seiten betrachten und sich nicht nur auf die eine Seite verlassen. Was könnte das sein, außer der Installierung von neuen sozialen Netzwerken, die sich dann auch noch durchsetzen müssten, was uns rettet, wenn wir jetzt dabei bleiben, dass das eigentlich gerade eine ganz schön pessimistische Sicht in die Zukunft ist, was politische Kultur, Widerstand und Diskussion, Diskurs darüber betrifft?
Ja, ich mache ja in Hongkong die Erfahrung, dass die neuen Medien leider beliebter sind, als uns Kritikern lieb ist. Und so wie auch das Gesellschaftsmodell der freien Marktwirtschaft. Und das Problem ist, dass man eben, wenn man solche alternativen Modelle entwickelt, gar nicht die Mehrheit auf seiner Seite hat. Also man muss erst dieses Bewusstsein, dieses kritische Bewusstsein entwickeln. Und das müsste passieren in einer gesellschaftlichen Diskussion oder zum Beispiel auch eben das, was das bedeutet, wenn wir die Kommunikation immer mehr ins Visuelle übergehen lassen und immer weniger reflexiv dabei teilhaben, wie wir unserer selbst dann nicht mehr habhaft werden. Und die andere Frage ist, ob die Mehrheit sich dann deswegen anders verhalten wird, ob sie das als ein Problem ansehen wird. Wir wissen das von der kritischen Theorie, gerade aus den 1960er Jahren, dass auch da der Status quo beliebter war, als das Adorno zum Beispiel gehofft hatte, und dass die Mehrheit sich dann doch eben den Zerstreuungsangeboten der Kulturindustrie hingab, und es zu befürchten, dass sich das so wiederholt.
Vielen Dank, Roberto Simanowski, Autor des Buchs Facebook Gesellschaft. Christine sprach mit ihm vor der Sendung.